Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Georg Ehring am Mikrofon herzlich willkommen. Jagd und Wald, das ist ein spannungsreiches Verhältnis. Für die Jagd ist es gut, wenn viel Wild unterwegs ist, doch der Wald leidet dann. Ein neues Jagdgesetz soll Abhilfe schaffen, mehr dazu gleich. Wir informieren heute außerdem über die Entsorgung von Schlick aus der Elbe und wir sagen Ihnen, warum in Südostasien Plastikabfall auch aus Deutschland nicht mehr willkommen ist. Und es geht zweimal ums Auto. Die technischen Überwachungsvereine ziehen Bilanz ihrer Hauptuntersuchungen und bei der Versicherung kann man in Corona-Zeiten unter Umständen sparen. An der Jagd scheiden sich die Geister. Für die einen ist Wildbret völlig in Ordnung. Rehe, Hasen oder Wildschweine hatten schließlich ein Leben in der Natur und jagen und gejagt werden, das gehört dazu. Andere kritisieren die Jagd als archaisches Vergnügen auf Kosten der Tierwelt und sie klagen darüber, dass ein Übermaß an Wild über Verbiss die natürliche Verjüngung des Waldes behindert. Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner hat gestern im Kabinett den Entwurf für ein neues Jagdgesetz vorgelegt. Inhalt und Reaktionen fasst Maike Rademacher zusammen.
Es ist Jagdsaison. Wie jedes Jahr im Herbst finden bundesweit Gesellschaftsjagden statt, allerdings wegen Corona unter strengen Hygieneauflagen. Die Corona-Regeln könnten im nächsten Jahr entfallen, aber dafür müssen die Jägerinnen und Jäger vielleicht andere Regeln einhalten. Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner hat im Kabinett eine Novelle des Bundesjagdgesetzes vorgelegt. Das sieht insbesondere vor, dass die Jäger zukünftig deutlich mehr Rehe und Rotwild schießen sollen, weil diese vor allem junge Bäume beschädigen. Gut ein Drittel aller Jungbäume würden bundesweit verbissen, sagte Klöckner. Das Ziel laut Novelle, zukünftig sollen Bäume möglichst ohne Schutzmaßnahmen, wie zum Beispiel Zäune, wachsen können. Und zwar egal, ob durch den Menschen gepflanzt oder natürlich nachwachsend. Vom Präsidenten des Forstwirtschaftsrates, Georg Schirmbeck, wird dieses neue Hegeziel ausdrücklich begrüßt.
Also das für uns entscheidende Wort ist Verjüngung. Wir müssen sehen, dass wir unsere Pflanzen wieder hochbekommen, dass wir Waldumbau bekommen. Und das heißt Verjüngung, dass sowohl der natürliche Nachwuchs, das, was also im Boden drin sitzt, hochkommt, dass aber auch Saat und Pflanzung geschützt sind, dass wir Gutachten bekommen für unsere Forstreviere und dass wir die auch da bekommen, wo noch nicht alles abgefressen ist, dass man also vorbeugend tätig geht. Also es geht in die richtige Richtung. Und von daher hat sich die Arbeit der letzten Monate schon vorgelohnt.
Denn die Novelle ist im Vergleich zum ersten Entwurf im Sommer unter dem Druck von Waldbesitzern, Förstern und Jägern erheblich geändert worden. Das neue Ziel und Auflagen wie ein Vegetationsgutachten und ein Abschusskorridor, der die Zahl der zu schießenden Tiere festlegt, sollen einen seit Jahrzehnten tobenden, ideologisch aufgeladenen Konflikt zwischen Jägern, Waldbesitzern und Forstwirtschaft einfrieden. Wer schuld ist an dem Wildschaden? Zu wenig Jagd oder der falsche Waldbau? Bereits 2016 scheiterte der Versuch, erstmals eine Novelle des Gesetzes zu verabschieden, an dem Streit. Ob die Novellierung jetzt gelingt, ist allerdings fraglich. Denn der Konflikt gärt ungemindert weiter, nicht nur in den vielen Details, er entzündet sich schon bei dem neuen Ziel, die Verjüngung des Waldes ohne Schutzmaßnahmen. Der Deutsche Jagdverband kritisiert, dass damit alle Rehe und Hirsche in einer Region geschossen werden müssten. Thorsten Reinwald, Sprecher des Verbandes.
Das heißt, Waldumbau nur mit dem Gewehr, nur mit der Büchse und das soll es dann richten. Das funktioniert nicht, das geht komplett an der Realität vorbei. Verjüngung wird ja hier gesagt, Verjüngung, also sowohl Naturverjüngung als auch Saat als auch Anpflanzung. Alles soll wunderbar wachsen, ohne dass ich irgendwie schütze. Das heißt, das kann nur funktionieren in einem völlig sterilen Lebensraum, in dem ich wirklich auch das allerletzte Reh oder den allerletzten Hirsche töte. Sonst funktioniert dieses System nicht. Und deswegen sagen wir, das, was jetzt hier drinne steht, das ist tendenziell wildtierfeindlich.
Der Verband favorisiert deswegen den Begriff Naturverjüngung als Ziel. Immer dann, wenn gepflanzt oder gesät wird, sollen Waldbesitzer weiterhin Schutzmaßnahmen wie Zäune oder Plastikhauben für die Baumspitzen nutzen. Auch der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Naturgemäße Waldwirtschaft, Hans von der Goltz, ist unzufrieden. Das zentrale Ziel der Novelle sei falsch. Statt Verjüngung müsse dort gemischte Verjüngung stehen, damit Mischwälder eine Chance haben.
Wenn das nicht da drin steht, ist das zentrale Ziel des Bundesjagdgesetzes, die Mischwaldentwicklung zu unterstützen, nicht erreicht. Weil die Mischung darf bei dieser Formulierung weiterhin ungestraft aufgefressen werden.
Der Kabinettsentwurf muss nun noch durch die parlamentarische Beratung. Verabschiedet werden soll er möglichst noch dieses Jahr. Angesichts des großen Konflikts dürfte es weitere Änderungen geben. Aber das Gesetz kann auch ganz scheitern. Der Präsident des Forstwirtschaftsrates ahnt, dass man eigentlich eine ganz andere Lösung braucht.
Es kommt darauf an, dass alle Betroffene Einsicht zeigen, dass der Waldumbau, den wir gemeinsam wollen, bei den Klimaproblemen, die wir doch unbestreitbar haben, dass der gelingt. Und der gelingt nur mit angepassten Wildbeständen.
Georg Schirmberg war das zum Schluss des Beitrags von Maike Rademacher. Immer größere Schiffe und immer mehr Verkehr. Die Unterelbe bei Hamburg gehört zu den meistbefahrenen Wasserstraßen und sie muss aufwendig instand gehalten werden. Die Verbreiterung und Vertiefung hat Folgen. Schlick aus der Elbe muss regelmäßig abgebaggert werden, damit der Fluss schiffbar bleibt. Aber wohin mit dem Schlick? Auch wenn die Arbeiten zum Ausbau der Elbe abgeschlossen sind, dieses Problem wird erhalten bleiben und die Lösung ist gar nicht so einfach, wie unser Hamburg-Korrespondent Axel Schröder berichtet.
Nicht nur die ein- und auslaufenden Containerschiffe gehören zum alltäglichen Bild des Hamburger Hafens, sondern auch die Baggerschiffe, die dafür sorgen, dass die Elbe und die Hafenbecken immer konstante Tiefen haben. Denn bei Ebbe wird zwar ein Teil der Sedimente in der Elbe in Richtung Nordsee gespült, bei Flut werden diese Sedimente aber wieder zurücktransportiert, und zwar stärker als je zuvor, erklärt Manfred Brasch vom BUND.
Wir haben den Fluss begradigt, wir haben ihn ständig vertieft und das führt dazu, dass man quasi so einen Düseneffekt hat, dass Material aus der Nordsee deswegen Richtung Hamburg verstärkt transportiert wird. Die Experten nennen das Tidal Pumping oder eine Tidepumpe, die da arbeitet, mit hoher Energie sozusagen Material Richtung Hafen bringt.
Mit Saugrüsseln und Baggerschiffen werden die Sedimente aus dem Fluss geholt. An zwei Orten wird der Schlick dann entsorgt. Nur wenige Meter flussabwärts bei der Elbinsel Nessand oder in der Nordsee auf Schleswig-Holsteiner Gebiet bei der sogenannten Tonne E3 vor Helgoland. Beide Varianten haben Vor- und Nachteile. Die Entsorgung vor der Hamburger Insel Nessand ist kostenfrei, sie liegt aber nur wenige Kilometer vom Hafen entfernt und durch den Flutstrom landen die Sedimente schon nach wenigen Wochen wieder dort, wo sie weggebaggert wurden. Rund 30 Millionen Euro gibt die Stadt jedes Jahr dafür aus. Und das müsse aufhören, fordert Hamburgs parteiloser Wirtschaftssenator Michael Westhagemann.
Wo wir rauskommen müssen, das ist wirklich die Kreislaufbaggerei, die uns jedes Jahr wieder so viel Geld kostet und ehrlicherweise auch nicht nachhaltig ist, wenn ich weiß, ich kippe irgendwo was ab und habe es 4 Wochen später oder 6 Wochen später wieder im Hafen, fange wieder an zu baggern. Das kann nicht nachhaltig sein.
Die andere Variante, die Verklappung des Schlicks vor Helgoland, weit hinter der Elbmündung in die Nordsee, ist zwar sinnvoller, kostet aber viel Geld. Denn dieser Teil der Nordsee gehört zu Schleswig-Holstein und pro Tonne Schlick berechnet das Bundesland den Hamburgern 7 Euro. Viel Geld bei einer Jahreshöchstmenge von 1,5 Millionen Tonnen Hafenschlick. Wirtschaftssenator Westhagemann will deshalb prüfen, ob das Baggergut nicht vor der Hamburger Nordseeinsel Schahörn versenkt werden könnte.
Das wäre dann eine Alternative, weil sie liegt recht günstig in unmittelbarer Nähe einer Verbringungsstelle, die der Bund nutzt.
Und dort wird der Schlick vom Unterlauf der Elbe im Meer versenkt. Einziges Problem, die neue Hamburger Schlickdeponie läge in unmittelbarer Nähe zum Weltnaturerbe Wattenmeer und dort gelten strenge Umweltschutzauflagen. Manfred Brasch vom Bund für Umwelt und Naturschutz lehnt die Pläne des Wirtschaftssenators deshalb ab.
Das Material aus dem Hamburger Hafen hat noch eine Belastung und diese Belastung würde dann direkt auch in das hamburgische Wattenmeer eingetragen werden.
Der Hamburger Hafenschlick wird zwar, bevor er in der Nordsee versenkt wird, immer wieder auf Schadstoffe hin untersucht. Aber auch wenn zum Beispiel der Schwermetallgehalt unter dem Grenzwert liegt, könne er gerade angesichts der ungeheuren Mengen zu einem Problem für die Tiere im Wattenmeer werden, sagt Dr. Veit Hennig, Tierökologe an der Uni Hamburg.
Die Analysen im Wattenmeer in der Elbmündung, der zeigt, dass dort eben Austernfischer und Flüssigschwalbe, zwei Arten, die für das Biomonitoring eben untersucht werden. Dort werden die Eier untersucht und die zeigen eine ganz extreme Akkumulation, und zwar die höchste vom ganzen Nordseebereich.
Der Grund dafür, auch geringe Mengen an Schadstoffen reichern sich in der gesamten Nahrungskette an und werden so zum Problem. Dazu kommt, überall dort, wo viele Sedimente den Wasserkörper trüben, haben Fische schlechtere Lebensbedingungen, so Veit Hennig. Aus der Hamburger Umweltbehörde, geführt vom Grünen Jens Kerstan, heißt es, die Pläne der Wirtschaftsbehörde müssten erst einmal geprüft werden. Das niedersächsische und auch das schleswig-holsteinische Umweltministerium haben dieser Idee aber schon eine Absage erteilt. Immerhin grenzen die Wattenmeergebiete beider Länder an die potenzielle Schlicklagerstätte. Erst einmal wird die Stadt Hamburg den Schlick aus dem Hafen also weiterhin für viel Geld vor Helgoland versenken müssen und die Kreislaufbaggerei wird weitergehen.
Die Entsorgung von Hafenschlick aus der Elbe bei Hamburg, das war ein Beitrag von Axel Schröder. Ein besonders hartnäckiger Abfall ist Plastikmüll. Bis vor einigen Jahren wurde viel davon nach China verschifft, doch die Chinesen haben den Export dann gestoppt. Und die Branche suchte nach anderen Zielen. Fündig wurde sie in Südasien, Malaysia, Indonesien und anderen Ländern der Region. Doch auch dort hat man mittlerweile genug von dem umweltbelastenden Abfall. Lena Bodewein über ein Problem und eine mögliche Lösung.
Pulau Indah, wunderschöne Insel. Pulau Indah heißt der Ort, an dem Heng Kachun von Greenpeace in Malaysia gerade steht.
Schöne Insel. Das ist ironisch, denn dieser Ort ist überhaupt nicht mehr schön.
Bei Dreharbeiten des ARD-Fernsehens im vergangenen Jahr zeigt er die Müllberge, illegalen Deponien, auf denen Plastikmüll einfach entsorgt wird.
Ja, das hier ist Plastikabfall aus Deutschland. Das Etikett ist auf Deutsch. Ich glaube, es zeigt Zwiebeln und hier ist das Recycling-Symbol. Ich denke nicht, dass der deutsche Verbraucher weiß, wo sein Müll endet.
Unter dem Titel Der Recycling-Mythos 2.0 hat Greenpeace kürzlich einen Bericht veröffentlicht über die toxischen Nachwirkungen des importierten Plastikmülls in Malaysia. Schwermetalle und giftige Chemikalien sind in Boden- und Wasserproben rund um illegale Mülldeponien enthalten, dort, wo der Abfall aus dem Westen einfach abgekippt wurde. Die Dorfbewohner in Malaysia sind den Reststoffen ausgesetzt: Blei und Cadmium in der Erde, Phosphor, Nickel und Antimon in den Flüssen.
Nachdem China einen Importbann für Müll verhängt hat, wurden südostasiatische Länder wie Malaysia, Indonesien, Vietnam und Thailand zur nächsten Müllkippe für alle exportierenden Länder. Dabei ist ein Gutteil dieses Mülls gar nicht wiederverwertbar.
In Südostasien waren zunächst viele Betriebe bereit, den Müll entgegenzunehmen. Von 2016 bis 2018 haben sich die Plastikimporte nach Malaysia verdreifacht, auf jährlich mehr als 870.000 Tonnen. Auch wenn viele Betriebe gar nicht in der Lage sind, Plastikabfall wieder aufzubereiten, wie es eigentlich offiziell gedacht ist, erzählt Pavel Cech. Er ist Geschäftsführer einer australischen Fabrik, einer der wenigen in Malaysia, in denen Plastik wirklich wieder aufbereitet wird.
They want to keep the money.
Die Betreiber wollen das Geld behalten und müssen den Müll loswerden. Also sammeln sie ihn entweder auf großen Haufen oder schmeißen ihn in den Fluss oder vergraben.
Oft genug wird der Müll auch einfach verbrannt, wie Lydia Ong es erzählt. Die Rentnerin aus der Stadt Sungai Petani setzt sich im Namen der Anwohner gegen diese verbotene Praxis ein und zeigt dem ARD-Fernsehen eine Fabrik. Nachts verbrennen sie hier das Plastik, das eigentlich recycelt werden soll. Die Wand ist schon ganz schwarz geworden. Früher haben sie hier Plastikrohre bearbeitet. Jetzt kommt illegal importierter Müll aus der Recyclingfabrik hierher. Ärzte der umliegenden Krankenhäuser berichten, dass Atemwegserkrankungen um 20% zugenommen haben. Müll zu recyceln. Die Idee eines Materialkreislaufs ist für sich gut, aber das, was daraus gemacht wird, nicht. Illegale Machenschaften, gedankenloses Vergiften der Umwelt anderer Menschen.
Exporting and importing waste is really bad.
Müll zu exportieren und importieren ist wirklich schlimm. Wir sollten mit Verbrauchsstoffen handeln, saubere, klar identifizierbare Materialien. Aber Hunderte, Tausende Container voller Plastikmüll hierher zu schaffen und vorzugeben, sie wären zu recyceln, in meinen Augen ist das ein Verbrechen.
Mein Plastikverwerter Pavel Cech. Wenn Recyceln also nicht funktioniert, dann kommt es auf den Verbraucher an. Dann muss er Müll reduzieren.
Südostasien will den Plastikmüll nicht mehr und Lena Bodewein berichtete darüber. Selbst wer sich einen Neuwagen kauft, tut gut daran, sich auch ältere Modelle des ausgewählten Herstellers anzusehen. Mit den Jahren nehmen nämlich Reparaturen und Mängel zu, bei manchen Herstellern mehr, beim anderen weniger. Gemeinsam haben sie eins, sie müssen regelmäßig zur Hauptuntersuchung und die wird meistens in der örtlichen TÜV-Prüfstelle absolviert. Für die technischen Überwachungsvereine ist das Ergebnis ein Datenschatz, aus dem sie jedes Jahr einen TÜV-Report verfassen. Heute wurde eine neue Ausgabe veröffentlicht. Dieter Nürnberger in Berlin, wie viele Autos fallen eigentlich beim TÜV normalerweise so durch?
Georg Ehring, im Vergleich zum Vorjahresreport hat sich die technische Sicherheit leicht verbessert. Im vergangenen Jahr fiel gut jedes fünfte Fahrzeug durch. Dieses Jahr ist es knapp jedes fünfte Fahrzeug. Also in Zahlen ausgedrückt, bei der Hauptuntersuchung sind 19,9% durchgefallen. Vorjahreswert 21,5%. Wobei die TÜV-Experten konstatieren, dass vor allem ältere Fahrzeuge, die ja so 8 bis 11 Jahre alt sind, inzwischen etwas weniger erhebliche Mängel haben, somit besser abschneiden. Autos mit erheblichen Mängeln sind jene, die nach der Untersuchung repariert und auch wieder vorgeführt und erneut geprüft werden müssen. Stillgelegt, also im wahrsten Sinne des Wortes aus dem Verkehr gezogen, wurden übrigens 14.000 Fahrzeuge, 0,05%, auch hier eine verbesserte Quote. Somit gibt es einen leicht positiven Trend, was die technische Sicherheit von Fahrzeugen auf den Straßen angeht. Und entsprechend ist auch der Anteil der Pkw ohne Mängel leicht nach oben gegangen auf über 70%. Also Beleuchtungsmängel, Ölverlust bei Motor und Getriebe, nicht gut funktionierende Bremsen. Das sind weiterhin die Hauptursachen für das Nichtbestehen beim TÜV. Daten von rund 9 Millionen Hauptuntersuchungen wurden ausgewertet. Zeitraum Mitte 2019 bis Mitte 2020.
Welche Hersteller schneiden denn bei der Untersuchung besser ab und welche schlechter?
Da ähneln sich die Ergebnisse zur Vorjahresuntersuchung. In den 5 untersuchten Altersklassen dominieren einige deutsche Hersteller und hier vor allem die sogenannten Premium-Marken, also Mercedes, Porsche und auch Audi. Maßstab ist die geringste Quote bei den erheblichen Mängeln. Darunter waren einige SUVs, also große, fast schon Geländewagen, die bekanntlich ja gerne im Stadtverkehr ebenso genutzt werden, aber immerhin auch gut verkaufte Mittelklasse-Modelle, auch kleinere Kompaktwagen wie der Opel Insignia oder der Hyundai i30, die werden hier positiv genannt.
Gibt es denn schon Erfahrungen mit der Prüfung von Autos mit Elektroantrieb?
Ja, die gibt es. Das ist aber auch ein Punkt, der vor allem eine angestrebte Reform bei den Hauptuntersuchungen betrifft. Und da soll es künftig auch beispielsweise darum gehen, den sogenannten State of Health, wie es heißt, der Batterie zu berücksichtigen, die Qualität und konstante Leistungsfähigkeit der Batterien also. Und mittelfristig werden auch Prüfpunkte für Ladekabel und Ladebuchsen eingeführt werden. Da muss man künftig auf den Trend zu mehr Elektromobilität, der stattfinden wird, auch entsprechend reagieren.
Der TÜV spricht ja auch über Änderungen wegen der Digitalisierung und im Dienste des Klimaschutzes. In welche Richtung soll das denn gehen?
Auch hier geht es um Änderungen, die das künftige Untersuchungstableau im Grunde ergänzen sollen. Und ein Schwerpunkt werden verbesserte Abgasuntersuchungen sein, denn man hat festgestellt, dass die Verringerung von Abgasen über Filter, über AdBlue oder auch über Software anfällig für Fehler ist. Das ist jetzt keine große Überraschung. Stichwort schon registrierte Abgasmanipulationen. Und hier mahnte der technische Überwachungsverein auch den Zugang zu umweltrelevanten Daten an, um künftig Manipulationen an der Abgasaufbereitung künftig besser erkennen zu können. Es geht künftig auch um eine Weiterentwicklung der digitalen Hauptuntersuchung. Da fallen Funktionsprüfungen von digital gesteuerten Systemen wie installierten Notbrems- oder auch Spurhalteassistenten in den Fahrzeugen darunter. Das also wird künftig zunehmen, das wird mehr berücksichtigt werden.
Dieter Nürnberger war das über die TÜV-Untersuchungen. Herzlichen Dank nach Berlin.
Deutschlandfunk,
Verbrauchertipp.
Und wir bleiben beim Auto. Viele Autofahrer und Fahrerinnen haben jeweils Ende November die Möglichkeit zum Sparen. Wer vor Ablauf der Kündigungsfrist den Wechsel der Kfz-Versicherung einleitet, kann ein günstigeres Angebot annehmen. Doch in diesem Jahr gibt es eine weitere Sparmöglichkeit für die, die etwa durch Arbeit von zu Hause wegen der Corona-Pandemie weniger Auto gefahren sind als sonst. Wer dem Versicherer die geringere Kilometerzahl nachweist, kann unter Umständen Geld zurückbekommen. Der Verbrauchertipp von Klaus Deuse.
Ein wesentliches Merkmal für die Höhe des Versicherungsbeitrages für ein Auto ist die jährliche angegebene Kilometerleistung. Das bedeutet, wer viel fährt, muss mehr bezahlen. Wer weniger fährt, zahlt entsprechend weniger. Das gilt übrigens für alle Sparten der Kfz-Versicherung, erläutert Lutz Schewe vom Versicherungskontor Schewe in Bochum.
Das ist neben der Haftpflichtversicherung auch die Vollkaskoversicherung und auch die Teilkaskoversicherung. Insbesondere bei der Vollkaskoversicherung und im Haftpflichtbereich macht sich eine reduzierte Kilometerleistung erheblich im Tarif und damit in der Rechnung zum Jahresende bemerkbar.
Davon können in diesem Jahr vor allem Autofahrer profitieren, die im Verlauf der Corona-Krise zu Hause gearbeitet und ihr Fahrzeug wesentlich seltener genutzt haben. Allerdings, sagt Lutz Schewe, sei die Möglichkeit, bei weniger gefahrenen Kilometern ihre Beiträge anzupassen oder sogar eine Rückerstattung zu beantragen, vielen Autofahrern entweder nicht bekannt oder nicht bewusst. Bei einer Umfrage haben Experten des Verbraucher-Ratgeberportals Finanztipp dazu festgestellt, dass Versicherungen bei einer geringeren Kilometerleistung nicht automatisch die anteilig zu viel bezahlten Beiträge an ihre Kunden erstatten oder die Prämie anpassen. Um den Anspruch nicht zu gefährden, rät Katrin Gotthold von Finanztipp darum.
Zeichnet sich in diesem Jahr ab, dass Sie geschätzte Kilometer nicht erreichen werden, dann sollten Sie das auf jeden Fall Ihrem Versicherer mitteilen.
Wie groß die Ersparnis sein kann, macht Katrin Gotthold an einem Beispiel deutlich. Dabei legt ein Autofahrer statt der vereinbarten 15.000 tatsächlich nur 10.000 oder noch weniger Kilometer in diesem Jahr zurück.
Da kam eine durchschnittliche Ersparnis von etwa 10% alle 5.000 weniger gefahrenen Kilometer raus.
Nicht immer genügt einfach ein Anruf bei der Versicherung, bei dem man auf den aktuellen Kilometerstand hinweist.
Einige Versicherer haben uns gesagt, sie hätten gerne ein Foto vom Tachostand. Eine andere Möglichkeit wäre eine aktuelle Rechnung einer Werkstatt.
Um auf Nummer sicher zu gehen, raten die Finanztipp-Experten dazu, den aktuellen Kilometerstand aufzuschreiben, per Einschreiben an die Versicherung zu schicken und um eine Empfangsbestätigung zu bitten. Allerdings reagieren die Versicherungen auf diese Mitteilungen nicht einheitlich. Einige erstatten die zu viel gezahlten Beiträge für dieses Jahr rückwirkend, weiß Versicherungsmakler Lutz Schewe. Aber
andere Versicherer nehmen die Meldung an, legen die neue Kilometerleistung aber erst für die Zukunft fest, also ab Tag der Meldung.
Welche Versicherungen Beiträge rückwirkend erstatten und welche lediglich Beiträge anpassen, dazu gibt es auf der Internetseite von Finanztipp einen Überblick. Lohnen kann es sich noch für dieses Jahr in jedem Fall. Gleichwohl gibt Katrin Gotthold zu bedenken, sollte man sich gut überlegen, ob es absehbar bei dieser verminderten Kilometerleistung bleibt. Wenn etwa Corona noch länger den Alltag beeinflusst und man häufiger mit dem Auto in den Urlaub fährt, statt ins Ausland zu fliegen. Unter dem Aspekt der Gefahrenerhöhung ist man verpflichtet, dem Versicherer mitzuteilen, wie viele Kilometer mehr man im Jahr fahren wird. Auch wenn der, wenn man weniger fährt, nichts von sich aus unternimmt.
Der Verbrauchertipp von Klaus Deuse war das zum Schluss von Umwelt und Verbraucher. Georg Ehring war am Mikrofon und ich sage danke fürs Zuhören. Hier im Deutschlandfunk geht es weiter mit den Informationen am Mittag mit Christoph Heinemann am Mikrofon. Und da geht es natürlich erstmal um die Auszählung der Wahlen zum US-Präsidentenamt.